Guten Tag und herzlich willkommen zur 7. Staffel Bus to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bus to Bus. Alle Episoden dieser Staffel wurden in unserem Podcast-Studio auf der Bus to Bus 2026 in Berlin aufgenommen. Zu Wort kommen namhafte Expertinnen der Branche, Vertreterinnen der Politik und Startups. Ich bin Kerstin Kube-Erkens von der Messe Berlin und werde mich erneut für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus- und Mobility-Szene machen. Zur Unterstützung für diese Staffel habe ich eine tolle Auswahl an verschiedenen Moderatorinnen und Moderatoren dabei. Ich freue mich ganz besonders auf diese Ausgabe. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für eine aufregende Reise mit Bus to Talk.
In unserem Podcast-Studio auf der Bus to Bus heiße ich Sie willkommen zu einer Live-Aufnahme vom Bus to Talk mit unserem Gast Manuel Bosch. Wenn Sie sich fragen, was passiert denn da draußen in der Busbranche? Wer kauft welchen Bus? Wer macht richtig Absätze? Welche Länder sind vorne weg bei der Elektrifizierung? Jetzt gibt es gleich die Zahlen. Denn Manuel Bosch ist Vertragsleiter der DVV Media Group und da unter anderem verantwortlich für den Jahresbericht European Bus Data. Ein umfangreiches Werk. Ich habe das versucht, mir im Internet zu ziehen, aber das ist gleich eine meiner ersten Fragen sein. Ich glaube, so leicht kommt man da gar nicht dran wie sonst an den Report. Also wer den Report nicht hat und ihn noch nicht einfach so runterladen kann, der hat hier die Möglichkeit, exklusiv die Zahlen an die Hand zu bekommen, ohne jegliche Schranken, ohne Bezahlschranke, gar nichts. Also eine großartige Gelegenheit. Aber zuallererst, herzlich willkommen, Manuel.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Manuel, du bist ja nicht irgendwer. Mir wurde gesagt, du giltst als einer der führenden Fachexperten in Deutschland. Das muss man sich erstmal erarbeiten, dieses Standing. Und das hier auf so einer Expertenkonferenz und so einer Messe wie der Bus to Bus. Also das ehrt mich schon sehr. Aber ich glaube, du hast auch 25 Jahre lang dran gearbeitet, da hinzukommen, oder?
Das ist in der Tat schon eine lange Zeit, die ich diesen Markt, den Busmarkt verfolge. Und ehrlicherweise habe ich mal mit der Eisenbahn angefangen und mir den Bus dann dazu erarbeitet. Und bin aber dementsprechend eigentlich schon seit der Schulzeit und dann übers Studium und den Beruf hinweg mit ÖPNV-Themen insbesondere, aber auch Bussen speziell befasst.
Wahnsinn. Also ich weiß, das kennen wir, glaube ich, alle, die TikTok oder Instagram haben. Ne? Die Bahnfaszination, die kennen wir alle. Da gibt es auch diese Bahninfluencer, die am Bahnsteig stehen. Das ist einer, der ganz berühmt ist, der immer sagt, wow! Wenn man genau dieses Modell kennt. Ne? Gibt es das in der Busszene auch? Und was fasziniert dich besonders an Bussen?
Das gibt's in der Busszene tatsächlich auch. Das ist natürlich alles in Dimensionen kleiner als bei der Eisenbahn, auch was die Fanszene angeht. Und die Faszination bei mir betrifft eigentlich den gesamten ÖPNV. Ich bin ja auch weder Ingenieur noch Journalist noch Busfahrer, sondern einfach nur ein schnöder Betriebswirt. Und mir geht's immer um den Gesamtblick auf den ÖPNV, auf das Systemische. Der Bus als solches ist aber natürlich technologisch auch total interessant und ehrlicherweise gerade die letzten 5 bis 10 Jahre mit der Elektrifizierung, mit der Antriebswende im Bus erst recht. Und wenn man dann sieht, was es dann auch auf der Herstellerseite an Veränderungen gibt, die auch durch Technologieveränderung ausgelöst werden, dann ist es in sich auch ein sehr spannender Markt.
Bevor wir wirklich gleich in den Bericht schauen, wir sind ja hier auf der Bus to Bus Live. Erster Tag, du bist wie ich wahrscheinlich durch den Haupteingang rein, hier durch die erste Halle. Hier stehen ja überall Busse rum, große, kleine Busse. Gab es so einen Moment, also ich sag jetzt wieder so diesen Instagram-Moment, wo du dein Handy rausgeholt hast und gedacht hast, wow, endlich sehe ich ihn in echt. Welcher Bus wäre das gewesen?
Ehrlicherweise, wenn man sich mit dem Markt so auseinandersetzt wie ich, dann erlebt man nicht die ganz großen Überraschungen und hat das eine oder andere Modell auch schon mal immer irgendwo gesehen. Ich finde das Konzept Messe wie hier auf der Bus to Bus aber deswegen gut, weil man wirklich alles auch nebeneinander in einer großen Dichte stehen hat, Vergleiche ziehen kann und ohne jetzt durch die Welt zu reisen, die verschiedenen Modelle auch von Herstellern aus, auch ganz Europa, der ganzen Welt zum Teil, auf einen Fleck hat und hier bei der Bus to Bus ja auch im Freigelände noch Fahrzeuge hat, die man auch fahrend erleben kann. Und insofern gibt es jetzt nicht das eine Modell, wo ich sage, aber diese Dichte, diese große Zahl an Fahrzeugen in den Hallen und vor den Hallen, das macht eine Messe wie die Bus to Bus sicherlich aus.
Na, dann schauen wir mal gleich rein in die Daten, würde ich sagen. Seit 2024 erscheint European Bus Data beim DVV Verlag. Was steht denn da drinne? Also worauf fokussiert sich der Bericht? Weil ich habe auch schon gesehen, ich glaube 31 Länder werden da abgefragt. Das ist ja nicht wenig.
Genau, das ist im Prinzip Gesamteuropa. Wir haben als neueste Zugänge für das letzte Jahr jetzt noch Serbien und die Ukraine dazu genommen. Also wir nehmen das mit Europa rein kontinental betrachtet jetzt schon sehr ernst. Und da stehen drin die Zulassungsdaten aller Busse in Europa. Das heißt, wir sind mit diesem Produkt nicht in der Vorausschau, in der Prognose, sondern wir gucken, was wurde in dem vergangenen Zeitraum, üblicherweise ein Jahr, beziehungsweise gibt es auch Quartalsberichte, an Bussen neu zugelassen. Wir betrachten also auch nicht den Gebrauchtbusmarkt, der ja auch nochmal ein durchaus bedeutender Teil ist, sondern wirklich reine Neuzulassungen. Und da reden wir für Gesamteuropa 2025 dann immerhin über ein Volumen von über 35.000 Fahrzeugen, die neu zugelassen wurden.
35 Fahrzeuge. Und wenn ich das richtig höre, ne, seit 24 gibt es den Bericht, Gebrauchtbusse werden noch nicht erfasst. Ich sehe Potenzial für noch eine zweite Ausgabe des Berichts in der Zukunft.
Ja. Man muss dazu sagen, dass wir den Bericht 2024 übernommen haben. Die Ehre des Initiators gebührt dem in der Branche durchaus auch bekannten Kollegen Wim Chatrou, der den Bericht selbst ins Leben gerufen und lange Jahre auch gepflegt hat, der aber irgendwann sich dann auch in den Ruhestand begeben wollte und nach einer Institution gesucht hat, die das fortführt. Und wir sind da sehr froh und dankbar und auch ein bisschen stolz, dass Wim Chatrou das Vertrauen in uns als Verlag hatte, das fortzuführen. Und ja, inzwischen nach zwei Jahren, nach zwei Durchgängen, wissen wir auch, was wir uns da ans Bein gebunden haben.
Ja, es ist ein dickes Brett, ne, würde ich mal sagen. Wir arbeiten uns Stück für Stückchen durch. Vorweg habe ich noch eine Frage. Ihr wisst ja bestimmt genau, wer diesen Bericht bei euch abfragt. Also wen habt ihr vor dem geistigen Auge, wenn ihr den verfasst? Wirklich mal so prototypisch als Mensch. Was wäre das für ein Mensch, der da eure Persona ist?
Also das ist jemand, der definitiv in der Busindustrie oder bei Zulieferern arbeitet. Und dort sind es zum einen die Vertriebsleute, die stark mit den Daten arbeiten, aber je nach Größe des Unternehmens vor allem auch die Marktanalysten, die eben dann nach hinten gucken, wie sind unsere eigenen Marktanteile, wie entwickeln sich die verschiedenen Segmente, wie verändern sich die Antriebsarten. Und daraus dann Ableitungen für die eigene Prognose treffen, teilweise auch in den Stakeholder-Berichten diese Zahlen verwenden. Also das sind so die Gruppen und die Firmen, die primär damit arbeiten.
Wie gesagt, den Originalbericht, den habe ich nicht in die Finger bekommen. Das, was ich aggregiert im Internet gefunden habe, ist zumindest mal, was die Zahlen angeht, positiv. Ich glaube, es geht nach oben, oder?
In der Tat, der europäische Busmarkt, der wächst über die letzten Jahre. Man muss in den Vorjahresvergleichen immer berücksichtigen, dass es eine deutliche Corona-Delle auch im Busmarkt gab. Insbesondere im Reisebusmarkt, weil, wie der eine oder andere sich erinnern kann, die Touristik natürlich arg gebeutelt war und auch Busreisen wirklich über Wochen und Monate komplett da niederlagen, verboten waren, nicht stattfinden konnten. Und das hat natürlich Effekte auf den Reisebusmarkt gehabt. Insofern, wenn wir die Jahre 21, 22 angucken, sieht man diesen Effekt und wir sehen aber jetzt, dass der Reisebusmarkt da wieder auf dem alten Niveau mindestens zurück ist und wir sehen auch, dass der Stadtbusmarkt ja auch eine kleine Delle hatte, nicht so groß wie die Reisebus-Ausschläge waren in den Jahren, aber jetzt ist die Tendenz definitiv positiv und diese Corona-Phase überwunden und es geht eigentlich über das Niveau von vor Corona auch hinaus.
Das klingt doch großartig. Wir schauen noch in die Trends rein, aber ganz spontan, wo wir von Dellen sprechen. Meinst du, es wird, wenn wir jetzt in den Bericht 27, 28 reinschauen würden, dann so eine Straße von Humus-Delle geben?
Es wird vermutlich nach meiner Einschätzung der bisherigen Lage keine große Delle geben, aber es wird sehr stark davon abhängen, wie lange diese Blockade jetzt andauert und was das für ja das Gesamtkostenniveau für die Inflation, damit natürlich auch für das Budget der Menschen für Reisen ausmacht und natürlich der Dieselpreis ganz konkret für die Busunternehmen. Ich erwarte eher, dass es den Blick auf die Frage der Antriebswende nochmal verändert, vielleicht die Elektrifizierung beschleunigt. Wir werden sicherlich auf den Trend gleich auch noch zu sprechen kommen. Das ist eher eine Erwartung, als dass ich im Moment sage, da gibt's eine große Delle. Weil wir sehen auch aus der Invasion in der Ukraine 2022, aus den Effekten bei den Energiepreisen danach, jetzt nicht die Effekte, die wir aus Corona hatten. Das war sicherlich eine besondere Ausnahmesituation, weil einfach Reisen verboten untersagt waren und die Touristik ja auch über alle Verkehrsträger hinweg da niederlag.
Aber dein Job ist ja eigentlich auch nicht der Blick in die Glaskugel nach vorne, sondern eben die wirklich harten Zahlen nach hinten. Deswegen, lass uns darauf zurückkommen, nach diesem kleinen Exkurs. Welche Trends hast du mitgebracht? Was lässt sich aus den bestehenden Zahlen ablesen?
Also der größte Trend ist auch wenig überraschend, aber doch sehr deutlich, vor allem auch der hin zur Elektrifizierung, unterschiedlich über die verschiedenen Segmente hinweg, natürlich sehr stark im Stadtbus, jetzt langsam kommend auch in den Überland- und Reisebus-Segmenten. Und der große Trend, den wir gerade auch schon angesprochen haben, ist wirklich ein Wachstum in den Absatzzahlen. Selbst gegenüber 23 war 24, 25 jeweils ein Wachstum in den Zahlen insgesamt zu sehen. Und insofern sind das aus meiner Sicht die zwei großen Trends, die sich jetzt aus den letzten Jahren ableiten.
Ich glaube, in die Antriebsarten, da werden wir uns gleich wirklich ausführlich Zeit für nehmen. Aber du hast ja auch gerade schon die unterschiedlichen Spielfelder aufgemacht, nämlich Linienbusse in der Stadt, Überland- und Reisebusse. Wenn du da reinschaust, lass uns mal eins nach dem anderen abhaken, ne? Was hat sich in der Stadt getan?
Ja, in der Stadt, wie gesagt, war die Corona-Delle nicht so groß. Nichtsdestotrotz haben wir da ein Allzeithoch 2025 gehabt in den Gesamtzulassungszahlen und auch ein deutliches Wachstum, immerhin 17% gegenüber dem Vorjahr. Also da war 2025 wirklich ein sehr starkes Jahr im Stadtbussegment. Und vielleicht zur Einordnung von den eben von mir genannten über 35.000 Linienbussen, die neu zugelassen wurden im vergangenen Jahr in Europa insgesamt, sind Linienbusse. So, also steht für die Hälfte des Gesamtmarktes sind Linienbusse. Und insofern ist dieses Wachstum dort auch ein Treiber für das Wachstum des Gesamtmarktes.
Da muss ich jetzt schon nachhaken. Ich meine, 17% Wachstumsrate. Welche Industrie, welche Branche sieht sowas, außer die Hyperscaler und Rechenzentrenbauer? Eigentlich niemand. Wie gesagt, das ist jetzt ein Teaser Richtung Antriebsarten. Hängt das auch mit der Umstellung der Antriebsart zusammen, oder?
Es hängt durchaus mit der Umstellung der Antriebsarten zusammen. Es ist dann aber immer auch ein differenzierter Blick in die einzelnen Länder erforderlich. Bei den 32 Ländern haben wir natürlich nicht eine Gleichverteilung auch des Wachstums und der Entwicklungen, sondern es ist durchaus in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Und das führt auch dazu, dass man dann guckt, wo kommen denn in den einzelnen Ländern die Treiber her. Und da ist natürlich die Elektrifizierung überall ein Thema. Wir sehen aber auch in einigen Ländern noch große Erneuerungsbedarfe, insbesondere wenn wir dann Richtung osteuropäische Länder schauen. Wir sehen auf der anderen Seite Effekte bei den Linien und auch bei den Überlandbussen in den Ländern, wo es große Linienausschreibungen gibt, wo durchaus dann mal, auch wenn es ein Jahr gibt, wo größere Vergabeverfahren für den Betrieb der Buslinien durchgeführt werden, dass damit einher dann natürlich auch Sprünge in den Zulassungszahlen passieren, wenn denn für einen neuen Vertrag zum Beispiel auch eine komplett neue Busflotte gefordert wird.
Jetzt hast du auch schon das Stichwort Überland in die Runde geworfen. Was hat sich da getan?
Ja, der Überlandbusmarkt ist tatsächlich über die letzten 5 Jahre eigentlich der stabilste Markt gewesen und hat auch nur ein kleines Wachstum 2025 gegenüber dem Vorjahr hingelegt. Hatte 2023 seinen Peak, sein höchstes Jahr, Rekordjahr im Überlandmarkt, liegt ansonsten stabil irgendwo bei 8.500 Einheiten, die im Jahr in Europa neu zugelassen werden. Da gilt eigentlich spiegelbildlich wie beim Linienbus, das verteilt sich dann schon unterschiedlich über die Länder und ist in stärkerem Maße auch nochmal als beim Stadtbus getrieben, eben vom Ausschreibungsmarkt, von den neuen Verkehrsverträgen, die dann oft die neuen Flotten auch fordern. Und beim Überlandbus sehen wir noch nicht bisher den ganz großen Drive aus der Antriebswende. Das ist jetzt wirklich gerade erst am Anfang.
Gibt es sonstige Trends, ganz speziell im Überlandbereich?
Im Überlandbereich generell gibt es den Trend, der über die letzten Jahre sich immer weiter verstärkt hat, dass man wegkommt von den klassischen auch Hochflurbussen, den sogenannten auch Doppelverdienern, die dann am Wochenende gerne nochmal für einen Ausflug, für eine kleine Reisefahrt eingesetzt werden, hin zu auch insbesondere barrierefreien Bussen, Niederflureinstiege auf dem, sagen wir mal, Stand eines Stadtlinienbusses, was jetzt so die Ansprüche der Fahrgäste angeht. Das setzt sich eigentlich so von Jahr zu Jahr fort. Und wie gesagt, als neuester Trend definitiv jetzt auch das Thema Elektrifizierung.
Du bist ein traumhafter Podcast-Gast. Du wirfst automatisch immer schon die Überleitung zum nächsten Thema ein. Du hast gesagt, also Doppelnutzung von den Bussen, die Doppelverdiener im Reisebereich. Wie sieht's aus im Reisebereich?
Ja, der Reisebusmarkt war 2025 stärkste Wachstumsmarkt. Da haben wir sogar über 20% Wachstum Wahnsinn. Zum Vorjahr und auch wirklich mit über 10.000 Einheiten in Gesamteuropa ein Allzeithoch über die letzte Dekade sozusagen, wenn 10 Jahre zurückgucken. Wie gesagt, da 2021 der absolute Tiefpunkt in den Corona-Jahren, dann langsam wieder vorgearbeitet, hochgearbeitet, aber 25 wirklich nochmal 20%, gut 20% draufgelegt zu 2024. Auch über verschiedenste Länder hinweg, auch da gibt es so einige Ausreißer, die dieses Wachstum befördern oder stützen, aber es ist in Summe in ganz Europa ein Wachstum im Reisebusmarkt in 2025 festzustellen.
Da müssen wir mal kurz spontan einen Meta-Kommentar einfließen lassen, weil du hast gesagt, diese riesige Corona-Delle, ne? Und ich glaube, sowohl im Tourismusbereich als auch hier ganz konkret, wir sind ja bei der Bus2Bus im Konferenz- und Messebereich, haben alle damit gerechnet, okay, die Corona geht vorbei, aber gewöhnen sich die Menschen zu sehr dran an digitale Erfahrungen, finden Messen nur noch im Online-Bereich statt, reisen die Menschen in Zukunft mit einer Meta-Brille, die Diskussion hatten wir heute auch schon auf der Bühne hier. Und nein, also der Schwung zurück zu echten Erfahrungen, Menschen wirklich treffen, Orte wirklich sehen und erleben, sei es im Reisebereich oder sei es hier als Branchenexperten, auch die Bus2Bus ist ja krass gewachsen, ich glaube die Fläche hat sich verdoppelt, die Anzahl der Busse hier enorm. Also das ist, ich glaube damit hätte während Corona keiner gerechnet. Ich bin mir sicher, alle fancy EY-Slides hätten gesagt so, Leute, stellt euch ein, eine neue Wirklichkeit. Nein, so kann es laufen. Also ich finde das als Meta-Beobachtung an der Stelle jetzt gerade schon sehr spannend.
Das, die Wahrnehmung teile ich absolut. Ich bin nicht nur für den Bus- und ÖPNV-Markt bei uns verantwortlich, sondern auch für den Schienenverkehr, die maritime Technik und auch für das Thema Defense, was nochmal ein ganz spezielles ist. Aber wenn ich über alle meine Märkte gucke, wir haben auch noch die Logistik bei uns im Verlag, dann machen wir genau diese Erfahrung, was Messen und Veranstaltungen angeht, ganz klar hin zurück zur Präsenz. Und das Gleiche gilt sicherlich auch für das Thema Tourismus und Reisen. Wenn wir zurück zum Bus kommen an der Stelle, aber noch so ein bisschen auf der Metaebene bleiben, dann glaube ich, ist auch nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, in welchem Verkehrsmittel Wettbewerb steht denn auch der Reisebus, weil wir jetzt aus einer sehr deutschen Perspektive erstmal geguckt, natürlich auch solche Themen wie das Deutschlandticket haben, die durchaus einen Effekt auf auch Bustouristik haben. Und wenn wir wieder auf die internationale, auf die europäische Ebene gehen, natürlich auch schon lange das Thema mit dem Luftverkehr als Konkurrenz haben oder auch mit dem schnellen Schienenverkehr, der ja auch weiter ausgebaut wird. Und insofern ist es neben der Rückkehr zum physischen Reisen beim Reisebus insbesondere auch bemerkenswert, dieses Wachstum, weil wir trotz aller Wettbewerbseffekte, die es dort vom Deutschlandticket bis zur Fliegerei gibt, trotzdem dieses Marktwachstum in 2025 und eigentlich seit in allen Jahren seit Corona gesehen haben. Ja.
Wir heben uns den Vergleich der unterschiedlichen europäischen Märkte noch ein bisschen auf, weil wir haben ja schon ein paar Mal drauf geteasert, das Thema Antriebsarten. Du hast schon gesagt, keine Überraschung, elektrifizierte Antriebe, batterieelektrische Antriebe ganz vorne wahrscheinlich. Wie sieht's aus insgesamt in der Auffächerung der unterschiedlichsten Antriebsarten? Welche Rolle spielt zum Beispiel Wasserstoff und dergleichen?
Also die batterieelektrischen Busse sind wirklich ganz, ganz weit vorne. Wir werten bei den alternativen Antriebsarten auch immer noch die Gasbusse und die dieselhybriden Busse aus, fokussieren uns aber in der Betrachtung, in der Analyse dann eigentlich sehr stark auf die batterieelektrischen und die Wasserstoffbusse. Und da muss man sagen, wenn man auf die Prozente guckt, dann sind die über die letzten Jahre eigentlich sehr vergleichbar gewachsen. Aber der Faktor Batteriebus zu Wasserstoffbus ist Faktor 20. Also es gibt 20 mal so viele Neuzulassungen von Batteriebussen wie Wasserstoffbussen über die letzten 3 Jahre. Und was wir dort sehen, ist aber ein extrem steiler Trend. Also wir haben von 2023 auf 25, also über 2 Jahre hinweg, eine Verdopplung der Neuzulassungen bei den Batteriebussen. Wir reden über 11.500 Batteriebusse, die im vergangenen Jahr in Europa neu zugelassen wurden. Und eben Faktor 20, wir reden über 550 Wasserstoffbusse. Also der Wasserstoffbus ist nach wie vor eine Nische.
Da, auch da ein Meta-Fazit an der Stelle, weil ich meine, das wäre vor 2 Jahren gewesen auf der Bus2Bus. Das ist natürlich ein Dauerrenner, die Diskussion, ne? Wie viele Anteile wird Wasserstoff, wie viele Anteile wird batterieelektrisch bekommen? Ich glaube auch, die Antwort ist relativ klar. Oder einfach die Skalierungseffekte, die Preiseffekte, die der Verfall vom Batteriepreis für die Chancen bedeutet, das spricht eine ganz eigene Sprache, oder?
Die Diskussion ist ja nicht neu. Die Diskussion führen wir seit einer ganzen Reihe an Jahren. Und ich denke, es war auch im Busbereich sicherlich vor 5 Jahren sinnvoll, mit einer gewissen Technologieoffenheit an die Sache ranzugehen. Wir sehen aber in den Anwendungsfällen, dass man gerade im Stadtbusbereich, absehbar auch im Überlandbusbereich, eigentlich alle Reichweiten, die man so braucht, mit Batteriebussen abdecken kann. Und es gibt dann natürlich verschiedene Perspektiven, unter denen man diese Frage auch diskutieren kann. Die technologische Perspektive, die ist auch nicht neu, weil Physik ändert sich nun mal nicht. Ich habe halt wirklich viele Umwandlungsverluste, wenn ich aus Strom Wasserstoff mache, um anschließend aus dem Wasserstoff wieder Strom zu machen und Bus anzutreiben. Und insofern ist der Batteriebus alleine von der Effizienz da im Vorteil. Ich persönlich sage aber auch seit vielen, vielen Jahren, solche Anwendungsfälle, die einfach batterieelektrisch abzudecken sind, und das ist definitiv mindestens der Stadtbus und absehbar auch der Überlandbus, wir werden gar nicht genug Wasserstoff haben für all die anderen Industrien, die wir überhaupt nur mit Wasserstoff dekarbonisieren können. Und ich fände es jetzt aus einer gesamtgesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen, auch gesamtwirtschaftlichen Betrachtung fatal, wenn wir sagen, nee, aber der Bus muss auch mit Wasserstoff fahren. Ich glaube, wir werden auf absehbare Zeit gar nicht genug davon haben, um damit auch noch Stadtbusse zu betreiben, wo erwiesenermaßen der Batteriebus funktioniert.
Vielen Dank. Also wirklich auch spannend, weil man muss sich, finde ich ja, ne, es gibt auch hier immer auf der Bühne Futuristen, die gehen auf die Bühne, die haben große Zahlen und Foresight-Zahlen in der Hand. Und was ganz selten passiert, ist dieses, lass uns mal 2 Jahre zurückgucken oder 5 Jahre, was haben wir da eigentlich gedacht, welche Wirklichkeit kommen wird. Und ich finde, dieses Zwischenfazit zu ziehen, ist sehr, sehr wichtig, um andere Zahlen noch besser einordnen zu können.
Der Wasserstoffbus hat sicherlich auch in bestimmten Anwendungen seine Berechtigung. Es gibt sicherlich auch Szenarien, wo man sagt, ich habe Wasserstoff, das ist ja auch ein Ansatz gewesen, auch vor vielen Jahren schon, ich habe Abfallwasserstoff aus der Industrie, den ich dafür nutzen kann. Oder ich habe Windstrom, der abgeregelt wird, kann den lokalen Wasserstoff umwandeln. Ich halte es alles für zulässig, solche Konzepte zu machen. Aber wenn wir auf den breiten Markt und auf die große Zahl von eben ja 17.000 neuen Stadtbussen in Europa in einem Jahr gucken, dann sprechen alleine auch die Zahlen, die ich eben gesagt habe, also 11.500 neue Batteriebusse und 550 Brennstoffzellenbusse, eigentlich auch eine klare Sprache. Und wenn wir nach Deutschland gucken, und da sei mir dann der Vorgriff nochmal auf die Länderbetrachtung erlaubt, Deutschland ist der absolut stärkste Markt. Von diesen 550 Wasserstoffbussen gehen weit über die Hälfte nach Deutschland. Und wenn man sich dann anguckt, wohin nach Deutschland, dann sind es sehr ausgewählte Regionen, und das sind Regionen, die das Thema Wasserstoff sehr stark treiben. Und man muss in so einer Rückschau und Vorschau sicherlich sich dann auch angucken, welche Regelung gibt es da zum Thema Wasserstoffpreis. Weil das Thema Preisentwicklung beim Wasserstoff ist noch viel schwieriger zu kalkulieren als beim Strom. Und insofern ist es auch aus der Geschäftsmodell oder der Perspektive, wie stehen denn alternative Antriebe finanziell in Zukunft auch gegenüber dem Diesel da, für den Wasserstoffbus wirklich alles andere als gesichert, dass wir zu auskömmlichen Wasserstoffpreisen dann die Busse betreiben können.
Das wird jetzt leider für diese Folge zu weit, aber ich glaube wirklich, die Diskussion zu führen, ist das eine gute Strategie für die Region? Macht das Sinn, weil die vielleicht, keine Ahnung, BASF da haben und daher zum Beispiel Wasserstoff im Überfluss haben wegen irgendwelchen Industrieeffekten oder so, ne? Aber oder verzocken sie sich mit der Strategie, weil das im Gesamtkontext von Bundesdeutschland da nicht aufgeht? Wäre eine spannende Podcast-Folge. Machen wir mal eine mentale Notiz für die nächste Gelegenheit. Aber jetzt etwas, was, glaube ich, alle wissen wollen, die gerade zuhören, ist, wer verkauft denn diese Elektrobusse? Also welche Hersteller kriegen das größte Stück vom Kuchen? Und gibt es vielleicht auch Namen, wo man denkt, die spielen ganz vorne mit, aber landen überraschenderweise ganz hinten? Wie sieht's aus?
Das ist in der Tat bei den Elektrobussen auch mindestens so spannend, wie wenn man den Gesamtmarkt anschaut, weil wir im Bereich der Elektrobusse tatsächlich sehen, dass unter den ersten 4 Lieferanten von Batteriebussen in Europa 2 Hersteller aus Deutschland und 2 aus China sind. Das sind die Top 4 im europäischen Batteriebusmarkt. Und in der Tat ist dort Yutong aus China die Nummer 1, der Marktführer an Elektrobussen, batterieelektrischen Bussen im gesamteuropäischen Markt. Dann kommen die beiden Deutschen, MAN und Mercedes, im letzten Jahr relativ gleich auf, und BYD als weiterer chinesischer Anbieter dann auf Platz 4.
Wahnsinn, das waren jetzt die Elektrobusse, ne? Genau. Habt ihr, wie ist es in den anderen Marktanteilen? Hat sich da was verschoben oder
bei
anderen Antriebsarten?
Wenn man den Gesamtmarkt über alle Segmente auch, also inklusive Überland- und Reisebusse anschaut, dann ist das Bild natürlich noch etwas anders. Das zeigt eben auch, dass die Diskussion, die wir ja auch im Pkw-Markt durchaus haben, das Einfallstor für asiatische, chinesische Anbieter ist die Elektromobilität. Wenn wir auf den Gesamtmarkt gucken, wo der Dieselbus eben immer noch eine Rolle spielt, dann sind da die europäischen Hersteller nach wie vor auch noch führend. Auch da liegen die deutschen Hersteller relativ weit vorne. Der Marktführer Daimler Buses mit seinen Marken mit immer noch 23% Marktanteil. Dann Iveco mit 18%, MAN mit 14%. Das sind die Top 3, auch mit weitem Abstand vor den nächstplatzierten Herstellern. Auch im Gesamtmarkt ist dann aber Yutong schon die Nummer 4 und BYD nur ganz knapp die Nummer 6. Das heißt, der Anteil, den die aus den Elektrobussen sich erarbeitet haben, der reicht im europäischen Gesamtmarkt schon für Platz 4 und Platz 6, während dann ja etablierte europäische Hersteller, sei es dann aus Polen, aus Skandinavien, auch die türkischen Anbieter, tatsächlich alle dann in eher der zweiten Hälfte der Top 10 landen.
Da ist jetzt natürlich die spannende differenzierte Unterscheidung. Das hat jetzt gerade hier auch in Deutschland bei der Ausschreibung der Deutschen Bahn eine Rolle gespielt. Kurioserweise, wie ich hier gelernt habe, gab es ja den Aufschrei, warum kriegt hier BYD den Zuschlag? BYD allerdings produziert die Busse in Europa, während der dann vermeintlich deutsche Hersteller die Busse nicht in Europa produziert. Also das heißt, da muss man wahrscheinlich differenziert reinschauen, was das wirklich für die lokale Wertschöpfung bedeutet, oder?
Absolut richtig. Ganz wichtiger Punkt, sich anzugucken, wo kommen denn die Fahrzeuge her? Das Engineering der Fahrzeuge, die wir aus China oder auch aus anderen, auch inzwischen asiatischen Ländern, auch hier auf der Messe sehen, ist inzwischen ja wirklich sehr stark auch für den europäischen Markt gemacht und durchaus auch mit europäischem Know-how. Die Fertigung der Fahrzeuge, in der Tat, es gibt nur noch einen einzigen Hersteller, der in Deutschland baut. Auch ansonsten sind die deutschen oder auch die europäischen Hersteller natürlich mit ihren Fertigungsstätten inzwischen durch die Welt verteilt. Und es gibt auch Hersteller auch im Elektrobusbereich, wie zum Beispiel Ebusco aus den Niederlanden, die in China fertigen lassen. Umgekehrt, Yutong-Fahrzeuge kommen weitestgehend aus China. Selbst die BYD-Fahrzeuge werden in gewissen Teilen in China gebaut und in Ungarn nur endgefertigt. Also insofern ist da ein Teil der Wertschöpfung im Bau in Europa, aber ein großer Teil liegt eben auch in China. Dazu kommt dann natürlich noch die Perspektive der Zulieferer, dass durchaus auch die chinesischen Hersteller natürlich Zulieferteile von europäischen Anbietern verwenden. Das gehört zur, sag ich mal, Europäisierung, oder wenn ich sage, es wurde für den europäischen Markt konstruiert. Damit ist immer verbunden, dass so ganz klassische Bauteile wie Türen, Klimaanlagen etc. dann durchaus von europäischen Herstellern kommen und insofern da noch etwas Wertschöpfung auch in Europa.
Also durchaus ein differenziertes Bild, aber der Trend ist klar und ich würde man wahrscheinlich das von dem über die Bericht über die Jahre hinweg hin verteilen, dann wäre das ein sich rasant entwickelndes Pie-Chart mit sich sehr schnell verändernden Marktanteilen. Kurze Frage noch, bevor wir das Kapitel abschließen. Gab es Bustypen, die besonders gefragt waren?
Auf der Typenebene gibt es da keine signifikanten Trends. Also das verteilt sich wirklich innerhalb der Segmente so über alle Typen. Da gibt es keine auffälligen Ausschläge, auch nicht was jetzt die besonderen Längen oder Gelenkbusse oder Doppeldecker angeht. Da ist nichts besonders auffällig.
Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, es gibt durchaus Unterschiede im europäischen Markt, zum Beispiel in Osteuropa noch die Frage von der Erneuerung von Flotten, in anderen Ländern wahrscheinlich andere Themen, sei es Regulierung für die Antriebsstränge. Wie unterscheiden sich da die Märkte?
Ja, die Märkte unterscheiden sich auch darin, wie denn Busse beschafft werden, wie Busse auch gefördert werden von der öffentlichen Hand. Und für welche Einsatzzwecke. Wir sehen beispielsweise den britischen Markt, der natürlich auch mit, wir fahren auf der anderen Seite, immer auch ein spezieller ist, aber auch was zum Beispiel viel Doppeldecker, alles nur mit einer Tür, Solobusse eigentlich kürzer, als wir das hier in Kontinentaleuropa haben, immer so sehr eigen tickt. Ist aber ein Markt, der sehr, sehr früh auf Elektrifizierung gegangen ist, auch sehr stark durch öffentliche Förderung. Insofern, wenn wir auf die gesamteuropäischen Zahlen gucken, dann muss man bisweilen wirklich auch gucken, was passiert in Großbritannien, was passiert in den kontinentaleuropäischen Märkten, weil der britische Markt ist einer der größten in Europa und ja, determiniert damit natürlich auch gewisse Trends. Ein weiterer auffälliger Markt ist der skandinavische, insbesondere auch der norwegische. Norwegen war auch hier wieder wie im Vergleich mit dem Pkw ein Markt, der auch im Busverkehr sehr, sehr früh auf Elektrifizierung gegangen ist. Und das zunächst auch wegen des Angebots auf der Fahrzeug- und Herstellerseite im Stadtbus. Das wiederholt sich jetzt aber genauso bei den Überland- und bei den Reisebussen. Der norwegische Markt ist der, wo wir die meisten elektrischen Überlandbusse und auch die meisten elektrischen Reisebusse sehen. Das ist genau die Entwicklung, die wir am Anfang bei den Stadtbussen auch hatten. Und insofern ja, wiederholt sich da sozusagen die Geschichte jetzt bei den anderen Segmenten, dass Norwegen da einer der führenden Staaten in Europa ist, was die Elektrifizierung des Busverkehrs angeht.
Das war eine Frage, die hatte ich mir vorhin aufgehoben, weil ich mich jetzt nicht als kompletter Laie outen wollte. Weil mein Gefühl hier, ne, live auf der Bus-to-Bus war, okay, Reisebusse, das ist noch so ich sag mal, the frontier, ne? Ich glaube, es gibt hier schon den ein oder anderen Hersteller, der damit wirbt, dass sie wirklich über den 500 Kilometern liegen und da eben in den Überlandbereich wollen oder in den Reisebusbereich. Ist das noch ein ganz kleiner Anteil oder welchen Trend siehst du da?
Es ist aktuell noch ein ganz kleiner Anteil. Ich hatte ja eben diese gut 11.500 batterieelektrischen Busse in Europa im vergangenen Jahr genannt. Davon sind 10.750 Stadtbusse. Also das ist wirklich jenseits der 90%. Wir haben dann so knapp 600 Überlandbusse und immerhin schon gute 250 Reisebusse mit batterieelektrischem Antrieb, die aber, wie gesagt, auf einige ausgewählte Ländermärkte entfallen. Wir sehen in den letzten Monaten, dass sich die verschiedensten Hersteller auch aus allen Regionen der Welt mit ersten Reisebussen, auch batterieelektrisch, auf den Markt wagen. Da kommen jetzt die ersten Fahrzeuge, auch die ersten Serienfahrzeuge zu den Kunden. Natürlich ist im Reiseverkehr die Reichweite der entscheidende Faktor. Wir sehen jetzt mit den aktuellen Batteriegenerationen, dass man im Batteriebus den Überlandbetrieb wirklich gut abdecken kann. Beim Reisebus ist nach wie vor die Reichweite ein Thema und natürlich damit verbunden auch die Frage nach der Ladeinfrastruktur. Denn im Stadt- und Überlandbusbereich kehrt das Fahrzeug abends auf einen definierten Betriebshof zurück. Da kann es laden. Während ich im Reisebus natürlich gerne mal eine Woche durch Europa unterwegs bin und immer darauf angewiesen bin, dass ich irgendwo auch Strom tanken kann.
Auch ein Thema, was eine Folge für sich wäre, da muss ich leider sagen, ne, den Podcast ist natürlich großartige Gelegenheit, hier mitzubekommen, was auf der Bus-to-Bus passiert. Manches, das bleibt im allerdings dann bei den Menschen vorbehalten, die wirklich persönlich vorbeischauen. Das ist nämlich ein Thema, was ich nachher noch moderieren darf am ersten Tag der Bus-to-Bus. Da werden wir tiefer eintauchen. Aber wir haben trotzdem noch ein paar Infos, die alle hier aus dem Podcast mitnehmen können. Zum Bericht an sich, wie seid ihr denn vorgegangen? Das ist jetzt dann, wenn ich richtig gezählt habe, schon das dritte Jahr, dass ihr den macht. Seid ihr schon eingespielt mit den Routinen? Das ist einfach an die Daten ranzukommen oder wie gestaltet sich das?
Eine große Kunst in diesem Bericht ist tatsächlich, an die Daten ranzukommen. Das ist gar nicht mal so einfach und wir verwenden viel Mühe darauf, haben insbesondere auch im Rahmen der Übernahme 2024 viel Mühe darauf verwendet, uns diese Quellen zu erschließen und zu sichern. Und da gibt es auch eine ganze Bandbreite. In einigen Ländern gibt es die offiziellen Zulassungsbehörden, nationalen Zulassungsbehörden, bei denen man auch an die Daten kommt, unter unterschiedlichsten Voraussetzungen, zu unterschiedlichsten Preisen und Rahmenbedingungen. Dann in manchen Ländern gibt es beauftragte statistische Dienstleister, die sowas dann tatsächlich auch rausgeben dürfen. Und in wieder anderen Ländern ist man darauf angewiesen, dass man dann eher ja, privatwirtschaftliche Datenbroker, sage ich mal, hat, die diese Daten zusammenstellen und vermitteln. Und ja, für die allerletzten Busse und für die kleinsten Länder muss man wirklich auch nochmal in teilweise intensive Einzelrecherche gehen, um die Daten wirklich dann zu bekommen. Und natürlich ist es auch so, dass wir in Europa bei dieser Vielzahl an Ländern und dieser unterschiedlichen Zahl an Quellen oder dieser unterschiedlichen Art von Quellen natürlich auch sehr unterschiedliche Datensets bekommen. Also der erste Schritt ist wirklich immer erstmal alle diese Daten auch auf einen vereinheitlichten Stand zu bringen, um daraus am Ende Analysen auch ableiten zu können.
Also sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen. Wenn man sich jetzt den Bericht holt, dann will man wahrscheinlich auch als zum Beispiel Busunternehmer jetzt nicht nur wissen, wie die Vergangenheit aussah, sondern will ja wahrscheinlich auch Orientierung für anstehende Entscheidungen bekommen. Widmet ihr dem auch Kapitel, was aus den Zahlen abzuleiten ist für die nächsten Monate oder Jahre?
Die Daten als solche sind, wie ich ganz am Anfang sagte, wirklich erstmal eine Betrachtung der Neuzulassung in einer abgeschlossenen Periode. Das gibt einem natürlich schon gerade auch in den Zeitreihen einen relativ klaren Hinweis, welche Trends es gibt und wohin sich der Markt entwickelt. Und das interpretieren wir natürlich auch in dem Bericht oder in der begleitenden Berichterstattung zu diesem Report. Ein eigener Schritt wäre jetzt daraus wirklich Prognosen abzuleiten. Das ist etwas, was wir im Köcher haben, aber bisher noch nicht am Markt haben, wo wir aber natürlich auch von Kundenseite aus der Industrie angesprochen werden und uns auch überlegen, wie kann man aus den Zahlen, die man hat, verbunden natürlich mit weiteren Informationen nach vorne raus, die man braucht, dann auch eine Prognose ableiten. Der Bedarf ist da, das ist auch total nachvollziehbar, aber die harte Datenwährung haben wir natürlich erstmal nur für die abgeschlossenen Perioden.
Na, dann nutzen wir noch die letzte Frage für den Blick in die, nicht in die Glaskugel, du hast ja gesagt, die Zukunftsprognosen, die gibt's noch nicht, aber zumindest in die wirklich unmittelbar anstehenden Veränderungen. Was wird sich definitiv verändern und was wird vielleicht länger bleiben, als wir dachten?
Die Elektrifizierung wird definitiv weitergehen. Der Anteil der elektrischen Busse an allen neu zugelassenen Stadtbussen im vergangenen Jahr in Europa lag schon bei 60%. Das zeigt also schon ganz deutlich, das geht sehr schnell in die hohen Prozentzahlen rein der Umstellung auf alternative Antriebe. Das wird sicherlich auch nochmal Dynamik kriegen durch die weitere Verschärfung der Regularien auf europäischer Ebene bis hin zur Einführung der Euro 7 Abgasnorm, die sicherlich auch dazu führen wird, dass einige Hersteller auch mindestens im Stadtbusbereich keine reinen Dieselfahrzeuge mehr anbieten. Also das ist aus den Zahlen, aber auch aus dem, was wir im regulatorischen Rahmen nach vorne sehen, sehr klar ableitbar. Spannend bleibt, wie schnell die Elektrifizierung im Reisebusbereich kommt und welche Technologien sich dort am Ende durchsetzen, ob dort auch die batterieelektrischen Fahrzeuge sich am Ende durchsetzen oder dort alternative Antriebe, Wasserstoff oder dann auch HVO-Diesel und Co. Noch für zumindest eine Übergangszeit eine Rolle spielen. Und das hängt, wie eben schon erwähnt, sicherlich auch sehr stark an der Infrastruktur. Wenn wir noch auf die Herstellerlandschaft gucken, dann muss man da sagen, die asiatischen Hersteller sind da. Sie haben signifikante Marktanteile. Und die werden nach meiner Ansicht auch weiter wachsen, es sei denn, Europa entscheidet da in industriepolitischer Hinsicht einen anderen Rahmen zu setzen und dort ein anderes Wettbewerbsregime für Hersteller von außerhalb Europa einzuführen. Solange das nicht passiert, erwarte ich, dass wir dort auch eine Fortsetzung dieses Trends weg von den europäischen Herstellern hin zu asiatischen Herstellern in den nächsten Jahren erleben werden.
Wow. Da, vielen Dank für diesen munteren und rasanten Ritt durch die European Bus Data. Wer den Bericht haben will, geht natürlich auf die Seite von DVV, der Media Group. Es ist super einfach zu finden. Einfach in eurer Suchmaschine European Bus Data und DVV Media Group eingeben. Ich glaube, das Letztere muss man noch nicht mal eingeben. Man landet automatisch bei euch. Alle Wege führen zu euch, wenn es darum geht, zu wissen, was sich in Europa im Bussegment tut. Bevor wir uns hier verabschieden, Manuel, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt haben wir ja noch anderthalb Tage vor uns auf der Bus-to-Bus, dieses Gespräch willst du unbedingt noch führen, um wirklich ein paar Antworten mit nach Hause zu nehmen?
Ich werde mir interessiert angucken, was zum Thema alternative Antriebe hier zu finden ist. Aber, und ich glaube, das ist immer auch wichtig, auch viele Gespräche führen zum Thema, welchen Vertragsrahmen haben die Verkehrsunternehmen? Das kommt bei der Fokussierung auf die Technologien, auf die Fahrzeuge manchmal etwas kurz. Die Unternehmer, und zwar alle die privaten Mittelständler, genauso wie die Konzerne oder die Kommunalen, arbeiten in einem öffentlichen Rahmen, im Rahmen einer öffentlichen Daseinsvorsorge und im Rahmen einer öffentlichen Finanzierung. Und die insbesondere auch die Antriebswende, aber die gesamte öffentliche Mobilität mit Bussen sind ganz stark abhängig davon, welcher Rahmen finanziell und von den Rahmenbedingungen dafür vorgegeben wird. Und das ist hier auf der Bus-to-Bus an vielen Stellen ja auch ein Thema. Mir ist nur nochmal wichtig zu sagen, da gibt's auch eine Verknüpfung zu dem Thema, was wir jetzt besprochen haben. Wie viele neue Busse kommen, wie viele Busse werden nachgefragt bei der Industrie und wie schnell geht die Antriebswende weiter. Das hat gerade im Busverkehr sehr viel mit den öffentlichen Rahmenbedingungen zu tun.
Vielen, vielen Dank, Manuel, dass du uns heute hier beehrt hast bei Bus-to-Talk.
Vielen Dank für das Gespräch, hat mir Freude gemacht.
Es war nur eine Folge von vielen Folgen. Also wer hier gerade zuhört, schaut natürlich, welche weiteren Themen wir hier während der Bus-to-Bus besprechen und gönnt euch auch die anderen Podcast-Folgen. Es ist uns eine Freude, euch dabei zu haben. Bis zur nächsten Folge.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste und Moderatorinnen. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge der 7. Staffel Bass to Talk. Wir laden euch ein, auf unserer Website www.bass2bass.berlin zu schauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bass to Bass sowie alle unsere Podcast- und Newsroom-Artikel. Infos dazu findet ihr auch in unserer Shownote. Also stay tuned und abonniert gern Bass to Talk. Bis bald und unser Tipp, probier mal Bus. Thank you.